weg von der EM. Ich gucke auch noch immer ein bisschen Richtung Bundesliga. Da muss ich sagen, Dortmund, ja, Füllkrug und Kahn, das sind alles so kleine Matches wieder gewesen. Und sie kaufen verdammt gut an. Der schöne Anton aus Tirol und so weiter und so fort. Wir werden in den nächsten oder in der kommenden Saison ein schönes, heißes Tänzchen in der Spitzengruppe der Bundesliga erleben.
Hin, Tobi, hin zur EM wieder bitte. Wir wollen ja auch über die EM sprechen, oder?
Ja, auf jeden Fall. Machen wir jetzt ja auch. Tauchen wir mal richtig ein, weil meine Gänsehaut, die fühlt ihr und die seht ihr, obwohl ihr nicht bei mir seid gerade. Denn ich bin wirklich maximal verzaubert und ich weiß, dass wir es schaffen, Matze. Am Samstag gegen die Dänen. Warum? Erzähle ich dir jetzt gleich.
Ich werde euch erzählen, was ich mit englischen Fans erlebt habe. Da werdet ihr sagen, Wahnsinn, was es für Fans eigentlich gibt, ist schon verrückt auf dieser Welt. Dann sage ich euch, was vor dem Hotel der Portugiesen gerade passiert. Auch das ist wirklich spannend zu wissen. Und natürlich nehme ich euch mit auf oder in das Turnier deutsche Komikermannschaft gegen englische Fans und englische Comedians. Da ging es richtig zur Sache. Wenn ihr wissen wollt, wer da die Nase vorn hatte, ob Deutschland oder ob Football's Coming Home, dann bleibt dran, es geht jetzt los.
Echte Champignons XXL. Ups, sorry.
Echte Champions XXL, die Fußballrunde. Mit Matze Knob, Tobi Holtkamp und Rainer Kallmund.
Ist ja nicht normal, dass der Matze pünktlich erscheint bei einer Sendung oder einer Podcast-Aufnahme, Matze. Aber wenn ich das richtig gesehen habe am Doppelpass, dann ist am letzten Sonntag ist die Sendung gestartet. Aber der Gast Matze Knob war noch nicht auf seinem Stuhl. Kannst du das bestätigen?
Ja, Moment, ich muss jetzt kurz einmal nochmal an. Das hört sich so an, als wenn ich hier der Einzige bin, ja, der öfter mal spät dran ist. Ich glaube, da tun wir uns ja alle nichts. Aber natürlich, ich muss mich erstmal entschuldigen bei euch. Nein, ich muss mich jetzt erstmal entschuldigen bei euch, weil eigentlich wollten wir ja am Dienstag bereits aufzeichnen. Da war ich aber im Stadion beim Spiel England-Slowenien und hatte das nicht mehr auf dem Schirm. Und ihr beiden wart dann so nett, habt gesagt, Matze, der Fußball geht vor. Wir sind ja ein Fußball-Podcast und außerdem, unser Gegner steht noch gar nicht fest. Deswegen da nochmal Dankeschön. Wir sagen Dankeschön. Komm, wir feiern die Mannschaft. Und am Sonntag im Doppelpass war es wirklich so, ich war ja mit Stefan Effenberg da, mit Stefan Schnurr und mit Ceriaco Sforza und Alfred Draxler. Ich hatte einen Flug vom Reisebüro gebucht, 8.30 Uhr, checke abends ein, steht auf dem Ticket, 9.30 Uhr, anderer Flug. Ich so, hä? Buche abends noch in höchster Not um 1 Uhr nachts oder wann das war oder halb eins, weil ich es da erst bemerkt habe.
Von wo bist du geflogen?
Von Düsseldorf. Buche ich den 8.30 Uhr Flug, sehe schon nach der Buchung, möglicherweise verspätet, stehe morgens auf, sehe Abflug 8.30 Uhr um 9.55 Uhr. Jetzt habe ich gerechnet, die Sendung fängt um 11 Uhr an. Das passt ja alles nicht. Jetzt gab es aber noch einen Flug, der um 6.30 Uhr schon ging. Der war verspätet und sollte um 9 Uhr fliegen. So, jetzt ich Fuchs, wie ich bin ich schön. Ich sage, hören Sie mal, können Sie den tauschen, dass wir den 8.30 Uhr, der um 9.55 Uhr geht, auf den 6.30 Uhr, der um 9 Uhr geht, tauschen. Und die Frau sagte, warten Sie, ich check, geht. Ich so, boah, Gott sei Dank, ich bin pünktlich. Steige ins Flugzeug ein, alles gut, sitze auf meinem Platz. Achtung, Achtung, liebe Passagiere, wir müssen Ihnen eine wichtige Mitteilung machen. Leider hat ein Servicefahrzeug unser Flugzeug gerammt. Wir wissen nicht, ob es sich nur um einen Lackschaden handelt oder ob wir das Flugzeug tauschen müssen. Ich schon so, das darf doch nicht wahr sein. Wir gehen davon aus, dass es ungefähr eine halbe Stunde dauert. Ich so, ich werde irre. So, ich parallel natürlich mit dem Doppelpass hin und her. Dann war irgendwann der Flieger um 9:30 Uhr endlich startbereit. Ihr erinnert euch, der erste Flug, den ich nehmen sollte, ging auch um 9.30 Uhr. Dann hieß es, wir sind jetzt quasi fertig, aber wir brauchen für den Papierkram noch eine halbe Stunde. So, dann sind wir endlich um 10 Uhr geflogen und der Flieger ist, glaube ich, in 38 Minuten nach München geflogen. Also es geht dann doch schneller, wenn Sie wollen und müssen. Was soll ich sagen? Ich kam zu spät, der Stuhl blieb leer, aber es war ein riesen Presseartikel im Kölner Express. Also von daher war es Presse und es hat sich gelohnt. Danke an den Redakteur vom Kölner Express.
Auch schlechte Presse ist gute Presse. Wobei, das ist ja sympathisch, du hast ja gekämpft. Das ist immer lustig, wenn man, wer sonntagmorgens mal auf dem Flughafen in München ist, so zwischen, ich sag mal, 22:50 und 23:00 sieht man mitunter relativ hektisch laufende Menschen. Das sind dann in der Regel Gäste, die zum Doppelpass müssen. Wobei ich finde ja, die Redaktion und Sport 1 ist da immer sehr entspannt. Also die lassen einem da schon immer, ne, freien Lauf und ja, kommt schon pünktlich. Meistens klingelt das Telefon erst so um, aus meiner Erfahrung, so 10.40 Uhr. Dann rufen sie doch mal an und sagen, sag mal, du bist aber schon, wir haben gesehen, Flug ist gelandet, bist irgendwo in der Nähe, ne? Ich muss noch Maske. Dann, wie ist es dann? Wir können ja kurz erklären. Ablauf ist ja meistens, man trifft sich kurz in diesem Backstage-Räumchen. Da liegt dann eine Bild am Sonntag und 2, 3 andere Zeitungen. Da gibt es einen Kaffee, ein Wässerchen, ein paar Kekse.
Ja.
Erster Smalltalk, kurzes Begrüßen der anderen Gäste, 1, 2 Sprüche. Dann nacheinander in die Maske. Warst du schon in der Maske? Da sieht man doch, dass ich schon in der Maske war.
Da fällt mir ein, Tobi, bevor du das weiter erzählst. Ja. Es war Folgendes: Ich habe mich im Flugzeug umgezogen, Kalli. Ich bin auf die Toilette gegangen, habe mir Haargel mitgenommen, Haarspray, habe mein Deutschland-Trikot mitgenommen und einen Sakko und habe gedacht, ich ziehe mich da um. Wir waren gerade 20 Minuten in der Luft. Ich auf dieser Toilette, weißt du, so Haarspray. Auf einmal klopft es an der Tür. Hallo. Was machen Sie da drin? Ich so, bin gleich fertig. Wir landen, weil ich war gerade rein, da hieß es, Achtung, bitte nehmen Sie die Plätze ein, jetzt keine Waschräume mehr aufsuchen, wir sind im Landeanflug. Da hatte ich gerade das Klo betreten. So, jetzt habe ich mir gedacht, ich zieh's jetzt durch, scheißegal. Dann klopfte die nochmal. Was machen Sie da drin? Kommen Sie bitte da raus, sonst müssen wir die Tür öffnen. So, ich noch schnell, Trikot über, Haarspray noch mal ein bisschen, kam raus, die Frau, was machen Sie? Ich sag, Entschuldigung, ich bin gleich in der Live-Sendung. Ach so, oh, Herr Knob, Sie sind's. Ja, nehmen Sie doch bitte hier hinten Platz. Ich so, ja, oh, mach ich. Also, von daher, ich bin, und dann kam ich rein durch die Drehtür da, Koffer außer Hand genommen, sofort in die Sendung. Kein Kaffee getrunken, kein Wasser. Durchgeschwitzt, hundemüde. Und Florian König, Matze, sofort erste Frage. Boom.
Ich bin da immer locker. Wisst ihr warum? Ich bin ja schon jetzt älter, im Rentenalter, aber trotzdem noch umtriebig. Ich fahre in der Regel oder fliege in der Regel am Abend vorher. Und dann wohne ich schön entweder direkt im Hotel, Airport Hotel oder im Vier Jahreszeiten. Und relaxe da, esse schön und bin morgens pünktlich da. Aber ich muss sagen, ich hätte jetzt natürlich das Problem durch die Umverlegung. Ich bin los, auch zeitig. Wunderbar, das lief erst wie ein Länderspiel. Ob einmal, ob der Koblenz sagt, Kölner Autobahn, paf, paf, Stau, 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 Stau. So, dann ob einmal, hart läuft wieder. Ich habe dann den Matze angerufen. Matze, ich bin pünktlich, es läuft. Und da kam ich nach Düsseldorf rein. Baustelle, Baustelle. Da kannst du praktisch um einen Bein schneller hüpfen, kommst du schneller voran, als da zu fahren. Jetzt bin ich hier an der Kö 59 am Schreibtisch und bin voll relax und kann jetzt hier euch,
Kalli, noch mal,
begleiten.
Wir wissen das ja auch wirklich zu schätzen und an der Stelle auch wirklich ein ganz lieber Gruß und ein Danke an Silvia, die ja dich da so perfekt organisiert, weil sie hatte uns vor einer Woche schon gesagt, dieser Tag, also heute, der heutige Mittwoch, der ist für Kalli wirklich ein No-Go. Da hat er einen kompletten Reisetag, da ist alles verplant. Als Matze dann gestern sich aus dem Stadion meldet und sagt, Jungs, ich schaff's gleich nicht, ich bin im Stadion, da weiß ich, du bist da völlig entspannt. Ja, mache ich das halt morgen, aber Silvia qualmt aus den Ohren, weil sie dann irgendwo guckt, wo so ein Inselchen ist und dann sagte sie, ja, die ist dann und dann kommt der im Hotel an, wenn wir pünktlich 15 Uhr, dann schaffen wir das. Und wie ist es bei echten Champions? Wir schaffen es doch am Ende.
Ja, und ich muss dabei sagen, ich war jetzt ja gestern nicht einfach nur Zuschauer, sondern ich war ja in offizieller Mission da, und zwar als Kapitän der Komiker-Nationalmannschaft war ich von der Bürgermeisterin und dem Bürgermeister der Stadt Köln sozusagen mit englischen Comedians, die ja extra nach...
Wisst ihr, wer ich jetzt immer an der Leitung habe? Rudi Völler, soll ich mal kurz unterbrechen?
Geh mal kurz ran beim Rudi. Aber sag mal, die englische Komiker, die spielen doch für die Mannschaft von dem Southgate alle, oder? Die standen doch gestern auf dem Platz, ne?
Wir haben ja am Nachmittag am Tanzbrunnen in Köln ein kleines Fußballturnier gemacht. Die Komiker-Elf, aufgeteilt in zwei Mannschaften, hat gegen eine englische Auswahl an Fans gespielt und gegen eine englische Auswahl an Komikern. So, die waren wahrscheinlich gemischt. Jedenfalls gab es da 4 Mannschaften und meine Mannschaft, da bin ich natürlich auch ein bisschen stolz drauf als Kapitän, wir haben am Ende gewonnen und die andere Komiker, ich sag mal 1B, ist Zweite geworden. Also wir haben die Engländer geschlagen. Das ist das sportlich geschlagen. So. Und mit diesen Engländern, mit den Comedians, war ich dann eingeladen von der Stadt Köln, sozusagen als Begleitung, wenn man so will, im Stadion. Und das war das Lustigste, Tobi, war, die Engländer immer, it's coming home, it's football's coming home. Und nach 25 Minuten habe ich den Engländer gefragt, ich sag, what do you think about the first 20 minutes of the match? Und sagten die alle, guckten mich an und sagten, it's not coming home. It's not coming home.
Der Typ, den ich bei dir da in der Insta-Story gesehen habe, mit dem du da die Nationalhymne so ein bisschen gesungen hast, der allerdings auch schon nach 3-4 Promille aussah, war das auch ein Comedian oder war das einfach einer, der neben dir stand da oder saß?
Das war einfach ein englischer Fan, aber wie gesagt, der gängigste Satz am Abend war it's not coming home. Also die sind alle der Meinung, der Fußball kommt nicht nach Hause. Dafür spielen wir zu schlecht.
Not coming home. Ja, not coming home.
It's not Matze, it's not coming home. So. Und dieser Fan neben mir war auf jeden Fall granatenvoll, mega sympathisch aber. Und dann fiel ja ein Tor für England, was abseits war. Ja. In dem Moment hat der seinen vollen Bierbecher in der Jubelarie über einen vor ihm stehenden, ungefähr 60 Jahre alten, gut gekleideten, im italienischen Stil eingekleideten Slowenen mit seiner kompletten Bierladung übergossen. Der Typ war von oben bis unten klatschnass, hat seine Brille abgenommen, sein Jackett versucht irgendwie zu retten und dann kommt das ganze Gesicht voller Bier und jetzt kommt das Geile, zieht der Engländer sein Trikot aus, bietet dem das als Handtuch an, das voll geschwitzte Trikot und der Slowene, egal, gib her. Und hat sich damit erstmal von oben bis unten trocken gerubbelt, Haare trocken gerubbelt und dann stand der Kollege die ganze Zeit mit nackten Oberkörper neben mir und hat mich auch immer in den Arm genommen und hat immer irgendwie God save the Queen gesungen.
Ich lieb's so sehr und ich sage dir, das sind am Ende die Geschichten, die überbleiben. Also wenn du jetzt mal die ersten 10-12 Tage zurückguckst, was die EM schon für Bilder und für Geschichten und für Fanmeilen-Momente und Kneipen-Momente und Tippspiel-Momente geboten hat. Also ich bin so was von verknallt in dieses Turnier, dass das so wichtig ist in meinen Augen, weil es so sehr mal wieder uns allen zeigt, warum wir uns ursprünglich mal in den Fußball irgendwie verknallt haben oder welche Gefühle das auch sind, die so ein Turnier mit sich bringt. Und habe ich mit Kalli letzten Tage auch häufig drüber gesprochen, weil der mich dann auch anrief, als ich ihm das mal schilderte. Und er so, ja, Tobi, kannst du nicht sagen, so. Weil auch Katar war super. Ich sag Kalli, in Katar, da waren die Fans gecastet und dann standen da 12 Deutsche und immer wenn die Kamera raufging, mussten sie jubeln und so. Ne?
Kalli, da bist du ja wieder. Jung.
Ja, ich hab gerade dem Rudi gesagt, wir telefonieren morgen, ich bin im Stress und muss jetzt hier meinen Podcast Echte Champions mit Matze Knob und Tobi oder Tobias Holtkamp zu Ende bringen.
Sehr gut.
Kalli, das hat aber länger gedauert als nur dieser eine Satz. Sei ehrlich, welche Geheimnisse hat er dir verraten? Kommen wir weiter gegen Dänemark?
Nein, ich habe ihm was erzählt. Ich habe gesagt, Rudi, weißt du noch? Wir haben vor 32 Jahren, ja stimmt, das war 1992 im Endspiel in Schweden gegen Dänemark verloren. Das fing eigentlich jetzt unglücklich an. Von der WM 1990 waren 2 große Spielepersönlichkeiten schnell raus. Lothar hatte eine Knieverletzung, konnte gar nicht starten. Rudi Völler hat sie im ersten Spiel einen Arm gebrochen, war auch raus. Sonst hatten wir aber noch 8, 9, 10 Spieler, die Weltmeister waren. Wir hatten zusätzlich damals auch schon 3 DDR-Spieler, die nach dem Mauerfall dann auch spielberechtigt waren. Also Andreas Thom hat mitgespielt, Thomas Doll vorne, vor allen Dingen Matthias Sammer. Und dann gab's ja, Tobi, du vom Springer Verlag kennst doch noch sicherlich den Aufmacher, Herr Vogts, nach der Niederlage im Endspiel. Bitte unterschreiben Sie hier, dass Sie sofort zurücktreten wollen. Ne?
Berti, da wurde Berti hart kritisiert.
Fieses Ding, ne? Fieses Ding von deinem Arbeitgeber.
Das hast du gerade Rudi Völler alles in den 3 Minuten erzählt?
Ja, das haben wir gerade noch besprochen. Der hat gesagt, Mensch, ich bin ja jetzt in Düsseldorf. Sagt er, ich habe anderthalb Tage, der wohnt ja, der Rudi. In Düsseldorf war ich da. Ich bin aber jetzt gerade zurück natürlich zur Mannschaft vor dem Spiel. Jo, da haben wir so ein bisschen drüber gequatscht. Wie groß sind die Chancen? Ne, ja, sag ich, wir sind Favorit, aber wir haben aufgesehen. Damals haben wir dann 4 Jahre später, hätte Berti 96 so sehr Europameister geworden. Ja. Ist nicht zurückgetreten, hat nicht auf deinen Arbeitgeber die Bild, die mit den 4 Buchstaben, und ist Europameister geworden. In England.
Tobi, ich habe hier gerade so einen Buzzer gefunden, da drücke ich mal eben drauf. Das Speedquiz, Speedquiz. Echte Champions, das Speedquiz. Die Frage lautet, vielleicht könnt ihr sie beantworten, wer stand damals im Tor der dänischen Nationalmannschaft beim Gewinn 1992?
Ich will zuerst antworten, einer meiner Lieblingstorhüter. Ich war nämlich auch dabei, als Dänemark zu Hause gegen die Jugoslawen verloren hatten und eigentlich raus waren. Die kamen ja nur noch mal wegen der Balkankrise nachher in dieses Turnier rein. Aber damals war der Papa, der hieß auch wie der heutige Torwart, ne? Der war damals, der hat mir so geschmeichelt, der Schmeichel. Ne?
Ja.
Und heute spielt sein Sohn, der ist ja auch schon 38 Jahre, ich weiß jetzt genau, der hat auch über 100 Länderspiele, genau wie sein Vater auch. Zwei absolute Top-Leute. Muss man sagen, da führt ja kein Weg dran vorbei. Ja. Das muss man einfach sagen. Und Dian, also wie gesagt, der Sohn heute, der jetzt spielt, darf sie auch nicht vergessen. Der hat jetzt, ich glaube, auch über 100 Länderspiele. Das ist der Kasper, ne? Kasper Schmeichel heißt er. Und sein Vater war der Peter Schmeichel.
Der Peter Schmeichel. Und der war damals, glaube ich, noch, ich meine, er war noch recht jung gewesen, glaube ich sogar. War das 92? Der ist irgendwie, ich meine, 1963 oder 63 geboren. Da war der, glaube ich, 19 oder so. Also wirklich relativ jung. Habe ich richtig gerechnet? 72?
Der jetzt spielt, ist 38. Wenn du die abrechnen, ist 24. Dann haben wir noch uns 14. Ja, der hat den um diese Zeit, kurz danach hat er den fabriziert.
Ja,
so in Europa-Laune. Europa-Sieger-Laune.
Fabriziert, ja. Das weiß ich aber tatsächlich noch. Also das ist eine meiner ersten großen EM-Erinnerungen, das Spiel damals. Also für mich haben wir da immer noch eine Rechnung offen mit den Dänen und die werden wir in Dortmund begleichen. Einer meiner Lieblingsspieler aller Zeiten hat für die Dänen gestürmt damals, Brian Laudrup. Den kennt ihr wahrscheinlich auch noch, weil er bei den Bayern...
Ja, sicher. Die Laudrup, waren das Brüder, oder? Die Laudrup-Brüder.
Es gab Brüder, richtig. Matze, ist doch klar, dass du das weißt.
Hör mal, die Laudrups.
Aber Brian hat bei Bayer Uerdingen gespielt, fand ich den herausragend. Da hat er wirklich, ich glaube auch Tore am Fließband geschossen und ist dann von den Bayern gekauft worden. Die Bayern machen das ja manchmal. Also aktuell habe ich eher das Gefühl, dass die Dortmunder so die Bundesliga leer kaufen und die Konkurrenz. Die Bayern sind eher wieder im Ausland unterwegs. Aber der BVB ist ja gerade in Stuttgart ganz schön am Wildern, wie ich so mitbekomme.
Ja, das sind ja auch gute Spieler, muss man sagen. Anton, guter Abwehrspieler, ohne Wenn und Aber und was sie sonst auch in der Pipeline haben, finde ich sehr klug und die werden...
Girassi?
Ja klar, dann brauchen wir ja gar nicht darüber zu diskutieren. Also die
Führig?
Die werden in dem nächsten Jahr, werden die oben mit noch deutlicher mitmischen. Es wird noch ein heißeres Tänzchen.
Aha. Es wird ja Folgendes passieren. Wir werden ja jetzt am Samstag gegen Dänemark haushoch gewinnen. Ja, ich gehe mal von so einem 5-1 oder sowas aus. Ja, weil die Dänen, die haben ja noch nicht ein einziges Spiel gewonnen. Dänemark ist ja auch gefühlt nur Eriksson.
Flieg nicht so hoch, mein kleiner Freund. Flieg nicht so. Kennst du das Lied, Matze?
Kenn ich.
Ja,
ich
schön. Sieh die Bleischuhe an und werd vernünftig.
Ja, warte. Ich wollte ja auch nur sagen, dass jetzt natürlich in diesem Spiel unser Lieblingsstürmer und vor allem der Lieblingsstürmer natürlich von Tobias Holtkamp, Niklas Füllkrug, mindestens 2, wenn nicht 3 Buden macht, dann steht er auf allen Zetteln der europäischen Spitzenclubs, dann wird sich wahrscheinlich PSG melden und sagen, wir brauchen einen Ersatz für Kylian Mbappé, dann ist der schon mal weg. So, dann spielt jetzt für den gelb gesperrten Tah. Der Tah ist nicht da. Und dann spielt neben dem, oder ich sag mal so, es grätscht neben dem Mittelstädt der Schlotterbeck die Gegner weg. So, dann wird der auch gekauft.
Das klingt gut, das ist gut.
Da wird der auch gekauft, weil der Rüdiger natürlich dann auf einmal feststellt, Alter, der ist ja besser als ich, der macht keine Fehler. In Dortmund ja, aber nicht bei der Nationalmannschaft. Dann spielt demnächst der Tah neben dem Schlotterbeck, dann ist der auch weg. So, Emre Can, der war schon im Urlaub, der ist ja gerade dabei, sich zu Höchstleistung zu entwickeln. Ich sag nur, Emre Can, Fußballgott, wird der auch gekauft. Dortmund braucht die Spieler.
Was du sagst, Matze, das spricht auch für eine gute Bundesliga-Spitzengruppe im nächsten Jahr. Es wird wieder spannender werden. Das kann ich nicht ändern, das muss man auch tolerieren. Das ist für Leverkusen dann nicht so schön als Titelverteidiger, aber für den gesamten Fußball und auch für die Bundesliga ist das hervorragend.
Ja, also Füllkrug war ja tatsächlich ein Thema jetzt diese Woche dann plötzlich, ne, dass dann der VfB mal gesagt hat, ey, wenn die Dortmunder den Guirassy hier von uns holen wollen mit der Ausstiegsklausel, die er leider im Vertrag hat, dann wird ja der Füllkrug da in Dortmund nicht gerade glücklich sein, dass er möglicherweise nur noch zweite Wahl ist. Dann fragen wir den doch mal an, haben Sie auch über seine Berateragentur, haben Sie sich erkundigt, ob Füllkrug nicht zum VfB Stuttgart in die Champions League kommen möchte.
Und?
Aber genau wie du es gerade gesagt hast, natürlich wird Niklas Füllkrug, wenn er sich denn gegen den BVB überhaupt entscheiden sollte, was der ich ehrlich gesagt
Stuttgart
gar nicht glaube, dann hat er andere Optionen, weil er da jetzt einfach als so ein klassischer deutscher Neuner wieder gilt und für sich Werbung macht, ne? Und das ist ja das, wo danach suchen alle Vereine nach so einem, den du vorne reinbringst.
Der Trend ist your friend, das ist der Freund vom Füllkrug, weil es zu wenig Tore gibt. Ich sehe zu wenig Tore und da hebt er sich natürlich mit dem, auch jetzt mit dem Kopfgranate, hebt er sich natürlich auch ab. Und wenn du noch siehst, wie beim nach dem letzten Spiel noch sie Kletöchter schon haben genommen, das ist auch noch sympathisch. Also ein sympathischer Drecksack mit großer Torgefahr vorne drin.
Würdest du ihn von Beginn an spielen lassen gegen die Dänen statt Havertz, Kalli?
Nein, ich sag nein. Ich würde das auf gar, also wenn ich kurz eben dazwischen gehen darf, ich würde das nicht machen, weil ich finde ja, dass das für eine Mannschaft super wichtig ist, wenn du weißt, draußen ist noch einer, der ist eine echte Waffe. Wenn der reinkommt, kann er das Spiel nochmal drehen. Das gibt dir dieses Gefühl von, wir können es immer noch packen. Und ich glaube, das halte ich für ganz, ganz wichtig.
Da teile ich deine Meinung.
Danke, Kalli, für die Einschätzung.
Ja, bitteschön, dankeschön. So, ich würde allerdings überlegen, ob man nicht mal für den Kai Havertz mal jemand anderem die Chance gibt von Anfang an. Warum nicht mal so einem Undaf mal sagen, komm, das ist deine Chance gegen Dänemark. Kai Havertz war bis jetzt, ich sag's mal, solide.
Auch dabei aus Hoffenheim. Ich meine, wir haben das letzte Testspiel gesehen, da hat der Betrieb gemacht. Ich sage auch immer, ich weiß nicht, 16 oder 18 Tore für Hoffenheim in der Bundesliga ist auch etwas für die Visitenkarte. Und jetzt, wo der drin war, hat er beinahe auch wieder ein Tor gemacht, unten dieses Gerangele. In der Nähe des Pfostens, wenn ihr euch erinnern könnt. Also, der ist so jetzt unbekümmert. Fresh, Käse, zack, und sehr schnell.
Ich würde Havertz drin lassen.
Und er ist viel größer, wie er aussieht. Ich dachte, das wäre so ein Mickey Mouse. Aber der ist ja auch deutlich über 1,80. Das zieht man dem gar nicht an. So.
Ich würde Havertz deswegen drin lassen, weil es auch genau richtig war, trotz öffentlicher Kritik und hin und her an Neuer festzuhalten, der uns jetzt wirklich schon 2, 3 großartige Bälle gehalten hat. Es war auch genau richtig, an den anderen Wackelkandidaten sozusagen, die Julian Nagelsmann und sein Team sich auserkoren hatte, ne, an denen weiter festzuhalten, auch an dem Gündogan, der spielt bisher ein herausragendes Turnier. Ne? Und insofern glaube ich auch, dass Havertz die Entscheidung, dass er einfach besser
Musiala
passt da vorne drinne. Dementsprechend kann ich mir sehr gut vorstellen, dass seine Stunde noch schlagen wird und dass der uns auch nochmal in irgendeinem Spiel einen Doppelpack hinlegt.
Oder so. Da bin ich jetzt durchaus bei dir, wobei ich immer denke, man muss ja Entscheidungen nicht immer treffen aus, wie sagt man denn, aus, der ist jetzt gerade nicht stark genug, sondern aus, ja, mehr so aus dem Positiven heraus. Also nicht aus, weil jetzt der Havertz noch nicht so gut ist, sondern dass man sagt, nee, ich glaube jetzt mal an den Undaf oder ich glaube jetzt mal an den Bayer. Das fände ich, glaube ich, gut, wenn man sagt, man gibt, weil im Zweifel, stell vor, einer verletzt sich von denen da vorne. Ja, dann brauchst du ja vielleicht einen Undaf, der schon ein bisschen Spielpraxis hat oder einen Bayer, der Spielpraxis hat oder wen auch immer oder auch einen Müller, durchaus auch. Deswegen finde ich, so eine Entscheidung eher aus der positiven Emotion raus oder aus dem positiven Verständnis raus nicht verkehrt.
Ich bin auf Ihrer Seite, euer Ehren. Matze Knob, sehr fachlich, sehr gut. Wenn du zu schnell, das ist zwar verständlich, was du sagst, Tobi, aber wenn du immer wieder zu schnell, auch heute Wort nicht so, wie ich mir vorgestellt habe, wir dürfen doch nicht vergessen, ich glaube, dass Füllkuch auch ganz gut damit gefahren ist, wenn er reinkam, hat das Spiel schon lesen können, wusste genau, wo sind vielleicht das ein oder andere Loch, wo kann ich da reinstoßen und ein bisschen sich schon auch auf der Bank auch als Top-Joker über 30, 40 oder auch ein paar Minuten mehr da viel besser einbringen kann. Also ich wäre jetzt so Matzes Kurs, aber wie gesagt, da muss man noch im Training sein, man muss sehen, wie sind die drauf, vom Fußballerischen, wie tickt die Birne oben, das können wir von unserem Telefonscher gar nicht hundertprozentig richtig entscheiden.
Die Dänen sind hinten körperlich wahnsinnig stark. Ich glaube, Christensen ist der kleinste mit 1,90 oder 1,89. Daneben Westergaard, ich glaube 2 Meter. Andersen auch ein riesiger Schrank. So, also das könnte wiederum ein Punkt sein, der vielleicht auch für einen sehr körperlichen Füllkrug spricht. Andererseits kannst du auch sagen, genau da eher wuselig gegen so eine Abwehr.
Ja, aber stell dir vor, du lässt den Füllkrug jetzt von Anfang an spielen, so und der hat sich irgendwann, ich will nicht sagen kaputt gerannt, aber festgelaufen, ja. Und es funktioniert ja nicht so. Dann fehlt dir natürlich genau diese
Waffe.
Auch im Kopf der anderen. Darum geht's ja. Es geht gar nicht nur um ihn, sondern es geht um den, dass die anderen sagen, jetzt kommt gleich noch unser Füller. Jetzt haben wir den 65. Minute, 70. Da geht noch was. Und das, glaube ich, ist ein ganz wichtiges Momentum.
Eigene Mannschaft, Mats, aber auch für den Gegner, ne? Die wissen natürlich auch, wenn Füllkrug jetzt eingewechselt wird, wissen die auch, okay, Fokus darauf, dann gehen im Zweifel 2 Leute auf den Füllkrug und dann hast du natürlich drumherum gegebenenfalls noch einen Musiala, Wirtz oder einen Bayer, der dann auch gekommen ist, der dann natürlich seine Räume kriegt. Ne? Also da, ich glaube auch, diese Waffe, so hart das dann immer ist für einen guten Joker, ne, kann ja auch Nils Petersen ein Lied von singen, das ist einfach ein Spiel über 90 Minuten, braucht auch noch ab der 60., 70. Minute genau die richtigen Antworten auf das, was dann gefordert ist. Ne?
Ich habe ja die Engländer gesehen jetzt gegen Slowenien. Ich war im Stadion, ich habe super Plätze gehabt. Ich saß so 5., 6. Reihe. So. Und dann hast du gesehen, das große Problem der Engländer aus meiner Wahrnehmung ist, dass das Spiel immer nach demselben Schema abläuft. Also der Walker beispielsweise haben wir gesehen, der stand immer an der Seitenlinie, hat immer außen gewartet, also immer fast auf der Linie gewartet, aber immer gleich. So. Und auch die Herangehensweise, also jeder Angriff vom Aufbau war ziemlich identisch. Und das ist natürlich für eine Abwehr dann irgendwann relativ einfach, weil du weißt, wie die ungefähr agieren werden. So, und deswegen glaube ich, wäre es nicht verkehrt, und ich weiß ja, dass Julian Nagelsmann jemand ist, der gerne mit einer Einwechslung die Dynamik verändert, so nennt er das ja, wenn man schon mal so einen Vortrag von ihm gesehen hat. Und ich glaube, dass so Überraschungsmomente jetzt umso wichtiger werden, wenn du dann auch gegen Abwehrreihen spielst oder gegen Mannschaften spielst, die vielleicht ein bisschen besser sind als die Schotten und die Ungarn. Und deswegen, ich glaube, wenn man dann noch 2, 3 Spieler stärkt vom Selbstbewusstsein, man schwächt den Havertz ja nicht, wenn er mal draußen bleibt. Der hat ja schon 2, 3 Mal gespielt, 3 Mal sogar. Ich glaube, das wäre gut.
Ja gut, ich sag mal auch das, wenn wir unsere Prognosen, wir haben das ja oft diskutiert, man sieht ja auch, das muss das eben so sehen, für mich war die ersten 3, die ich mir ausgesucht habe, an erster Stelle Spanien mit 3 Spielen, 9 Punkte, voll bestätigt, die können sich den Luxus erlauben, einen überragenden Spieler mit 16 Jahren jetzt auch uns komplett zu schonen, dann muss ich auch sagen, auch Deutschland ungeschlagen. Gruppensieger, den 3., den ich genannt habe, gehe ich davon aus, dass die Franzosen noch besser werden, haben mich aber bisher nicht richtig überzeugt. Das muss man natürlich sagen, die Österreicher, die haben richtig Dr. Dralle abgegeben, das war vom Allerfeinste und ich bin auch sehr positiv überrascht von Portugal. Ich habe gedacht, hinten Pepe, Opa Pepe, vorne der Bruder von Opa Pepe, Ronaldo, die Jüngeren dabei, ob das etwas wird, aber wir müssen sagen, sie sind ebenfalls auch im Achtelfinale. Das sind also dann, und auch die Österreicher in dieser besonderen Art. Also, da muss man genau hingucken. Das sind jetzt auch mal meine Top 6.
Aber der Pepe, ich weiß nicht, wie ihr es gesehen habt, gegen die Türken mit einer sensationellen Abwehrleistung. Also der war ja sowohl kopfballmäßig als auch am Boden, der war überall. Immerhin haben sie ihn dann, glaube ich, rausgenommen, so in der 78. Minute oder so. Aber Pepe, muss ich sagen, hat mich absolut überzeugt. Jetzt ist natürlich als Defensivspieler reagierst du ja oft. Als Stürmer musst du agieren und handeln. Aber da hat der Pepe mich absolut überzeugt. Also da hat man von dem Alter nichts gesehen, fand ich.
Gutes Stellungsspiel. Und wer jeden den im Zweikampf geht, ist jetzt selber schuld, sag ich immer.
Ja. Ja, ich halte die Portugiesen übrigens genauso, Kalli, wie du es gerade beschrieben hast. Die Portugiesen sowohl spielerisch, taktisch stark, als auch eben mit allen Wassern gewaschen. Das ist jetzt ein Faktor, der ab dem Achtelfinale noch wichtiger wird zur Erfahrung. Die Schweizer sehe ich da genau, die haben uns ja nun auch Probleme bereitet. Und die Österreicher unter Rangnick auch. Also das sind im Grunde jetzt neben den klassischen Favoriten, zu denen ich immer noch Frankreich, Spanien zähle, sind das die Truppen, ich sage dir, die bis ins Finale kommen können. Ne? Da entscheiden dann auch so glückliche Momente natürlich. Geht ein Ball rein, geht ein Ball nicht rein. Aber also da sind einige wirklich herausragende Mannschaften am Start.
Ja, ich finde das genauso, dass man eben den Spanien, Frankreich, Deutschland, Portugal, dass man da unsere zwei südlichen Nachbarländern, muss man wirklich da mittlerweile dazu rechnen. Das hat mir imponiert, auch wie, dass sie modern spielen, taktisch spielen, konsequent spielen. Wie gesagt, ein Sommer, wie gesagt, oder einen schönen Sonnenschein, man noch lang im Sommer, aber sie gefallen mir und ich freue mich jetzt auch auf die K.O.-Runde, dass das richtig losgeht, auch die Taktiererei ein bisschen aufhört. Also unter dem Motto, friss oder stirbt, sind jetzt die Spiele. Und damit geht's auch noch ein bisschen zum offenen, klaren Schlagabtausch. Da wird's dann Überraschungen geben.
Kalli, hoffentlich hältst du das aus. Hoffentlich hält dein Herz das aus, Kalli. Ich weiß auch, bei Leverkusen waren noch die letzten 3-4 Spieltage schon so, dass du mal einen Fernseher ausmachen musstest.
Ja. Ja, ich weiß, das ist ja, wir haben ja eben über Dänemark gesprochen. Das ist auch kein Spaziergang. Wer das glaubt, der wäre schon auf dem falschen Weg.
Aber ich wollte noch mal was zu den Italienern sagen, ne? Die waren ja bis jetzt alles andere, aber nicht überzeugend. Aber dieses Last-Minute-Tor oder Last-Second, muss man ja fast schon sagen, gegen die armen Kroaten. Ich fand übrigens die Nachspielzeit 8 Minuten, muss ich den Kroaten recht geben. Ich fand das übertrieben. Also ich würde auch hadern, wenn ich Kroate wäre. Aber es kann natürlich der Weckruf für die Italiener gewesen sein, weil auch die sind eine Turniermannschaft. Ne? Und die Italiener sind ja immer so, entweder geht nichts, dann geht auch nichts. Aber sobald was geht, sind die da. Und deswegen bin ich jetzt sehr gespannt, ob das Italien vielleicht ein bisschen wach küsst. Gegen die Schweiz, glaube ich, spielen sie. Ne? Da bin ich sehr gespannt. Und wenn die im Viertelfinale sind, dann ist mit Italien auch wieder alles möglich. Das ist ja auch so eine komische Nation, was das angeht. So ist man der amtierende Europameister im Übrigen. Ne? Immer noch. Ja, das dürfen wir nicht vergessen.
Eine Freundin von mir war letzte Woche in Rom. Die sagt, Tobi, du kannst dir nicht vorstellen, was da abgeht. Ne? Also die Europameisterschaft, die findet nicht nur in Deutschland statt mit diesen wahnsinnigen Bildern, die wir hier haben in Großstädten, sondern Italien ist komplett im Fußballwahn. Und da wird jedes Spiel geguckt und in allen Kneipen. Und ich meine, das hast du mir doch auch mal erzählt. Hast du nicht den EM-Titel, was sind die Italiener geworden?
Europameister.
Europameister, amtierender Europameister, genau. Weißt du ja selbst, was in Deutschland bei den Italienern da los ist.
Ich war in Lippstadt in der Stadt.
Und du hast mir noch eine Stunde nach Abpfiff, was du mir noch von wirklich hupende Innenstadt, voll Autos.
Also hier waren mindestens 5.000 Leute. Man muss dabei sein, Lippstadt hat ungefähr 75.000 Zuschauer, sag ich schon, Bewohner, Einwohner. Und ich glaube, es waren 3.000, 4.000, 5.000 Leute in der Stadt und es war der Wahnsinn. Du hast das Gefühl, du bist wirklich mitten in Rom. Also es war richtig irre. Die kam von überall, aus allen möglichen Ecken.
Die Italiener sind das fußballinfizierteste Volk, glaube ich. Also klar, Brasilien, Argentinien auch alle so. Aber in Europa, durch auch dieses Heißblütige, das dazu kommt, noch eine Schippe über den Spaniern, die wahnsinnig den Motorsport lieben und ihre, keine Ahnung, Motorradrennen, ihre Formel 1 und all sowas, aber die Italiener, die leben, das ist wie ein ganz großes Gelsenkirchen, ein Schalke. Ganz Italien ist im Grunde ein Schalke. Königsblauer Stiefel.
Da gibt's jede Menge positive Bekloppte. Ich erzählte mal einen, den ich bei der Benefizveranstaltung von Matze Knob in Lippstadt kennengelernt hat. Ich sitze da draußen, guck mir das Spiel der vielen alten Oldies und großen Bekannten an und dann sagt man, der Alte da, ich glaube, Wolfe 70, der Matze, du kannst das nachher besser erklären, war Papa von Giovanni Zarella. Ich denke, leck mir mal, das war heiß wie Sau. Es war wie im Backofen. Ich gehe eine Halbzeit runter und werde dem Papa mal sagen, bleib mal filzt und auf der Tribüne im Schatten, das ist vielleicht ein Sünder, ne? Ich finde den nicht, weißt du, wo der war? Mitten um Platz und an der Halbzeit die Lieder gesungen. Der hat die erste Halbzeit gespielt und nachher noch moderne oder alte große Schlager gesungen. Also, die sind da noch nicht kaputt zu kriegen, ne? Das war für mich ein unwahrscheinliches Erlebnis in Lippstadt bei der Benefizveranstaltung.
Da fällt mir übrigens ein, ich wollte euch noch kurz eben erzählen, ich war ja, wie gesagt, bei den Engländern. Ich fahre jetzt gleich übrigens nach
Lippstadt, dass wir hier Lippstadt gerade zur nördlichsten Stadt Italiens machen, das ist für mich schon wieder ein absolutes Highlight. Lippstadt, der Metropole Italiana.
Sia. Da haben sie einfach so einen Wagen aufgebaut, einen DJ oben drauf gepackt und spontan, ich glaube sogar ohne Anmeldung, einfach hier Musik, Halligalli, gib ihm. Und ich bin ja noch aufgetreten als Luca Toni, spontan auf dem Wagen. Ich habe gedreht und dann sagt da einer, Marze, komm auf die Bühne. So, das war, ich glaube, Enzo heißt er. Oder nicht so heißt er, aber der war, glaube ich, da oben. Und dann hat
er. Was macht eigentlich Luca Toni? Hast du noch irgendwie was gehört?
Luca, per me sei numero uno, perché Luca Toni sei per Rai 1, Rai 2, Rai 3, überall Experte, immer viel Fritti Scampi, Pizza, lecker Lasagne und auf geht's. Aber ich wollte eigentlich was ganz anderes. Was wollte ich jetzt erzählen?
Tobi, ich habe es ja schon mal gesagt, ich war der Geburtshelfer von Luca Toni. Als Matze sich bei einem großen Spiel perfekt als Franz verkleidet hat, ich sage, zieh die Klamotten aus, das fällt auf. Das sagt, wieso? Sag ich, du siehst zwar wie der Franz auf, das kannst du aber nur bei Besprechungen, bei Auftritt machen, nicht um Fußballplatz. Da passt du nicht die Eleganz von Franz. Was soll ich noch machen? Sag ich, verkleide dich doch als Luca Toni. Und er hatte sich bei einem Spiel in Schalke dann auch schnell verkleidet als Luca Toni, mit großem Beifall. Also, weil er ja auch ein bisschen eckig, so jetzt holpriger ist und nicht so wie der Franz spielen konnte.
Aber Männer, ich habe übrigens, apropos Gelsenkirchen und Schalke, ich habe gerade den Parkausweis, Tobi, hier schon in den Händen, weil ich heute noch, wir haben ja heute Mittwoch, also jetzt ist schon Donnerstag, wenn man es hört, gleich nach Gelsenkirchen fahre und mir Portugal anschaue gegen Georgien. Ich hoffe, dass Cristiano Ronaldo spielt und die nicht die B-Elf aufs Feld schicken. Das einfach, um euch ein bisschen neidisch zu machen.
Können wir mal wieder unsere Lieblingsrubrik hier kurz abrufen. Wir wissen, wie sie gestern gespielt haben. Matze, wie ist denn das ausgegangen jetzt, Georgien gegen Cristiano Ronaldo?
Ja, das war eine relativ, also Ronaldo hat von Anfang an gespielt. Er ist dann aber nach der Pause so ab der 65. ist er runtergegangen. Haben sie noch runtergenommen.
Pepe auch.
Oh. Ja, um ihn zu schonen fürs Achtelfinale, weil ja Cristiano natürlich genau weiß, dass er seine Kräfte einteilen muss mit 39. Aber sie haben das Ding relativ sicher mit 3-0 nach Hause gefahren. Also da muss man sagen, Georgien hat
geil,
sich bemüht.
Super. Ja, das freut mich aber.
Ein Abseitstor gab es von Georgien, leider hätte ich es ihnen gegönnt, aber die Fans toll, tolle Stimmung, auch die Portugiesen lagen sich alle in den Armen, es war richtig klasse.
Toll, das freut mich sehr, freut mich, klasse.
Glaskugel wieder zu. Jetzt aber pass auf, jetzt noch kurz was ich wirklich erlebt habe, das wollte ich euch noch eben mitteilen. Ich bin ja am Dienstag zum Stadion gefahren in Köln und Engländer wirklich überall. Und die ersten Engländer, die ich gesehen habe, sind auf die Mauer vom Melatenfriedhof, kennt man ja in Köln, geklettert, ja, also auf jeden Fall alkoholisiert und von der Mauer auf den Friedhof hinten runtergefallen. Zwei von den drei. Das war die erste, wo ich dachte so, okay, wow, was ist da los? Dann ist vor mir einer mit so einem
Aber ganz kurz, weil es ein Friedhof ist, die sind aber schon wieder, meinst du, die sind wieder aufgestanden, auf Erstand?
Da gehe ich jetzt mal fest von aus. Ich hoffe, dass dahinter nicht irgendwas war, wo man sich verletzen konnte. Aber die waren auf jeden Fall, die waren natürlich alle super gelaunt, war mega heiß, so. Und dann ist einer mit so einem E-Scooter, hat sich wirklich vor meinem Auto relativ heftig auch auf die Schnauze gelegt, auf Deutsch gesagt, ein junger Kerl, vielleicht 19, 20, ist aber auch alles gut gegangen. Und dann stand ich an der roten Ampel und dann hielt eine Straßenbahn, die Tür ging auf und dann sind 6, 7 Engländer über die Straße zwischen den Autos, sind bis zur Mauer von diesem Friedhof, glaube ich, gelaufen, haben da angeklatscht und sind dann wieder zurück über die Straße, wieder zwischen den Autos durch, in die Straßenbahn rein, Tür zu und weiter ging's. Und das haben sie dann bei der nächsten Haltestelle, glaube ich, wieder gemacht. Also von daher habe ich so gedacht, so, okay, also die haben auf jeden Fall...
Die 2 Tage in Köln waren im Grunde das Schlimmste, was einem Engländer passieren kann, denn es sind ja Temperaturen gewesen, jenseits der 30 Grad. Da hat der Engländer ja eh schon so ein Thema, weil ihm reichen 15 Minuten unter der Sonne und er sieht wirklich aus, als hätte er das neue rote Auswärtstrikot an, obwohl er den nackten Bauch präsentiert. Plus die Bierpreise, das ist ja für Sie wirklich vergleichbar. Ich habe mit meinem Dad drüber geredet letzte Woche, als wir, ich weiß gar nicht, wie alt ich da war, 12 oder sowas, waren wir in Ungarn 2-3 Sommer am Plattensee. Und da erinnere ich mich, ne, an den besten Hamburger meines Lebens, der hat so 50 Pfennig oder 60 Pfennig umgerechnet gekostet. Also es war wirklich wie im Paradies. Und mir haben jetzt Engländer und die Schotten, die haben erzählt, Alter, was geht bei euch in Deutschland? Ihr habt hier frisch gezapftes Bier, ihr habt sogar eine Krone auf dem Bier, viel geiler als bei uns die Plöche. Und es kostet ja alles nichts, weil die kommen natürlich aus einer Welt. So, und wenn das dann zusammenkommt, eine Bierstadt wie Köln plus so ein Wetter und Sonne, also viele von denen haben es nicht mehr ins Stadion geschafft. Ich habe die gesehen, rund um Aachener Straße, rund um Melatenfriedhof, da lagen drei, hier waren vier.
Ja. Wobei ich natürlich sagen muss, im Stadion, ich sag mal, wenn du 3 Bier holst und 2 Currywürste, ne, dann hast du schon, dann ist das teurer als der komplette Kader von Albanien. Ne? Also da sind die Preise schon relativ
Ja, aber das ist wieder für gesalzen. Die Engländer dann normal. Also das haben mir die Schweizer erzählt, die ich getroffen habe, ja. Die sagten, okay, im Stadion sind es die Preise, die wir jetzt auch so aus der Innenstadt in Zürich kennen. So, ne? Also ein Bier kostet ja im Stadion, glaube ich, 7 Euro normal. Bier und eine Bratwurst kostet auch ziemlich genau. Ich hatte neulich, was hatte ich geholt? 3 Fanta, ein Bier und 3 Currywurst für 64 Euro, glaube ich. Ne? Ja. Oder sowas.
Wie waren denn die Preise, wie waren denn die Bierpreise eigentlich in Katar, Kalli? Gab's da gar kein Bier, oder gab's da auch
doch,
Bier?
Doch. Ich war ja selber fest stationiert in Abu Dhabi, weil das so ein bisschen meine Lieblingsecke ist. Und dann waren wir mit Fietens, kennst du auch, hast du auch viele Partys mitgemacht. Und da gab's Oktoberfest, beste Bildqualität, alle Fußball, ungefähr 18 Biersorten, Weltmarken nur. Man muss sich sagen, Preise erhöht, aber nicht so hoch wie beim München Oktoberfest. Und da muss ich sagen, alle Leckerchen, ob ich mir da das Trippchen gegessen oder so, jetzt so ein rein typisches Oktoberfestessen, war da fantastisch. Sowieso, das Wetter ideal, war ja nicht so heiß. Im November, es war eigentlich eine wunderbare Anlaufstelle bei der WM in Katar. Auch wenn es Tobi nicht so gerne hört. Schöner Kunst nicht sein. Nur der Tobi war mit mir im Schiff. Weißt du, wo der das Endspiel geguckt hat? Im Mandarino Gelten. Bestes Restaurant. In einer Lounge, wo wir nur mit 10 Mann waren. Ne? Und dann noch sagen, ach, das war aber hier scheiße da im Vorderasien.
Nee, aber Tobi hat ja eben, da warst du nicht da, hat die Chance genutzt, um nochmal unser Turnier zu loben und ein anderes Turnier etwas, wie soll ich es formulieren, kritisch zu betrachten. Ich petze das jetzt, ich petze, ich bin die Petze.
Pass dich doch an, er war gar nicht da, nur einmal beim Endspiel. Ich würde sagen, der hat noch nie ein Endspiel mit so einem guten Essen, mit so einem Service, mit so einer Bildqualität gesehen, der Blödmann.
Ich messe ein Fußballturnier und das ganze Gefühl nicht an der Bildqualität und nicht an dem hervorragenden Essen, sondern nach dieser wunderbaren Atmosphäre, die gerade hier in Deutschland stattfindet, wo mitten im Herzen von Europa wirklich aus jedem Land, ja, wer weiß wie viel, tausende Holländer, Belgier, Österreicher. Ich lieb's, Galli, ich lieb's.
Ich bin von klein an dabei, als das sich so entwickelt hat. Da gibt's ein Thema, das unser bekannter Professor Alfons Mattea, der ja auch das Bundesliga-Barometer und alles diese Dinge macht, der hat nach den Weltmeisterschaften 2-2, der war in Asien dabei, würde jetzt zu weit führen, dazu erklären, nach Portugal, nach der EM, haben die hier auch Umfragen gemacht. Da war das, nannte es das sich noch nicht Public Viewing, sondern virtuelle Veranstaltung, also mit großen Anzeige davon, Spielfach. Und da entstand dann das Public Viewing. Da hat der Alfons Mattea uns die Hochrechnung gemacht, wie viele Leute können kommen. Ich hatte da, ich muss ihn einliefern in die Klapsmühle. Er hatte recht. Zehntausende schon. 2006 bei uns zu Gast in Deutschland, die Welt zu Gast bedeutet bei der EWM. Das muss man etwas anders. Das hat richtig mit der freien Geschichte erst 2006 so komplett gestartet. Das könnte ich jetzt viel zu sagen, aber ich lasse es sein. Wenn ich mit dem Carsten Schmidt.
Männer, ich habe eine Frage. Ja. Tobi, ich habe eine Frage. Wenn ich mir die Bandenwerbung so angucke im Stadion, habe ich aber eher das Gefühl, wir sind beim Asien Cup. Ne? Also ich habe da von Alipay, AliExpress, Visit Qatar, Qatar Airways, chinesische Marke, also.
Ja, ja, Matze, die ersten ganz großen Events, auch von der Formel 1, weißt du, wer da war bei denen da unten? Von uns drei, wer schätzte?
Ich
von uns
nicht.
Drei, bei Formel 1. Wer war das schon? Heute fallen alle Formel 1 Entscheidungen, Finale und so weiter, alles unten, Dubai, Abu Dhabi und wie sie da heißen. Und wer meinst du, wer da als erster war von uns drei? Und hat davon berichtet.
Ich war es nicht. Ich war es nicht.
Ich warst du doch erst mal. Nee, du warst es, ne, Tobi? Du warst doch da immer. Und du bist doch der Formel 1 Experte. Und du weißt doch, dass heute alle Endläufe, wo dann die Entscheidungen fallen, da unten stattfinden. Warum ist das dann da bei Formel 1? Ich hab's von dir noch gar nicht gehört.
Matze, auf jeden Fall ist deine Beobachtung genau richtig und ich habe mich da mal ein bisschen reingelesen. Natürlich nutzen die großen chinesischen Marken, die ja alle in den europäischen Markt wollen und mit der Europameisterschaft finden sie in den größten, wichtigsten europäischen Märkten statt. Mhm. Natürlich nutzen sie das und kaufen sich bei der UEFA, die ja ausschreibt, sie brauchen einen Automobilpartner. So, das waren früher noch Marken, war auch mal Volkswagen, die wir kannten. Mittlerweile ist es BYD, ne? Also wer sich fragt, was dieses BYD heißt, das ist halt quasi der China-Tesla.
Ja. Na, ich habe aber auch nur eine Frage. Ich habe ja nur eine Frage. Kennst du Leute, die die WM letztes, vor anderthalb Jahren war das, ne? Die boykottiert haben und sagen, ich gucke die nicht. Kennst du die?
Nein. Doch, klar kenne ich welche aus dem Freundeskreis.
Und gucken die denn jetzt auch nicht oder gucken die jetzt?
Ja, die gucken aber weg. Die gucken weg, wenn die Bandenwerbung aufpoppt. Okay. Die relativ lange stehen bleibt übrigens, ja.
Dann gucken die weg. Dann gehen die in die Küche. Ich hole mir mal gerade Wasser.
Aber nicht, wenn dann gerade eine tolle Szene ist.
Schon mal Wasser schön.
Der Touristikpartner, den die UEFA ausgewählt hat. Und wonach wählt sie das wohl aus, Matze? Was glaubst du, wonach wählt so eine UEFA aus?
Nach den schönsten Stränden und den besten Strandbars und natürlich nach der Sauberkeit des Wassers. Wo die blaue Flagge weht.
Klingelingeling, ich mach das Portemonnaie auf.
Hier kommt der Eiermann. Ja.
Also so, und natürlich ist Touristikpartner ist, was ist, We Love Qatar oder irgendwie sowas, ne?
Visit
Qatar. Nach der WM und nach der EM, jetzt WM, jetzt aktuell EM, werden wir darüber nochmal einen besonderen Talk machen. Tobi, zieh dich warm an.
Kalli, ich muss dir noch eine schlechte Mitteilung machen. Ich weiß nicht, ob ich das beim letzten Mal schon erzählt habe. Ich glaube nicht. Ich war am Hotel der Portugiesen. So, ich war beim Training der Portugiesen. Ich habe mit Leuten gesprochen, die beim Spiel waren. Ich bin ja heute Abend auch beim Spiel. Und wenn du am Hotel der Portugiesen bist, dann stehen da immer so 200-300 Fans, ja, und warten auf die Mannschaft, die portugiesische Mannschaft, würde man sagen. Da sind ganz viele Kinder dabei. Die sind 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und die rufen nur einen einzigen Namen und das ist Ronaldo, Ronaldo.
Ja, ich hab da nichts dagegen.
Jetzt, du sagst ja, das ist Operettenliga. Hör mir auf mit Saudi League, das Ganze alles vergessen, das ist hier ein Fußball, das ist doch alles. Kennst du das nicht so? Aber warum sind die denn jetzt alle nicht?
Es ist doch was ganz anderes, wenn so ein erfahrener und unwahrscheinlich erfolgreicher Fußballer, wo mir auch Toni Kroos, der war Nachbar von denen in Madrid, immer gesagt hat, vorbildlich, wie der trainiert hat.
Nee, das verstehe ich auch.
Hat. Wenn der da als alter Sack noch mit über 40 Jahren mit seinen Enkelchen spielt und er ist der bekannteste, da habe ich doch gar nichts dagegen. Aber die Liga interessiert mich nicht. Da kannst du hinfahren und ganz anziehen. Hast du mich verstanden?
Ich habe nicht verstanden, aber wie kann denn das sein, dass dieser Mensch, der 39 ist, auch die Jungen noch so elektrisiert? Das ist ja schon, die müssten ja dann trotzdem ja auch so ein bisschen was von diesen Ligen mitbekommen, oder nicht?
Aber das hat doch nichts mit der Saudi-Arabischen Liga zu tun. Ja. Nochmal für euch oder für dich mal ganz langsam. Ich habe gesagt, das ist immer Geschmackssache, meine 6 größten Fußballer der Welt nennen muss. Da fange ich an. Di Stefano, Pele, Beckenbauer, Messi, Maradona und Ronaldo. Das ist mein Top-6-Net und dann kann sich jeder aus seinem einen Land noch den 7. zu den glorreichen 7 dazu. Ich kann doch nicht mehr als das sagen und das ist doch eine hohe, sehr hohe hohe Anerkennung und auch das Lob. Deswegen muss man für nicht die Sandspiele in der Wüste gefallen. Verstehst du? Die gefallen.
Kalli, ich schicke dir mal einen Link. Ich empfehle dir dazu eine schöne Geschichte. Ich glaube, aus dieser Woche war das in der Süddeutschen Zeitung. Da ging es auch darum, dass ein N'Golo Kanté ja plötzlich wieder in Topform zurück ist nach 2 Jahren Pause in der französischen Nationalmannschaft. Und da haben sie darüber geschrieben, dass der nun eigentlich nach Saudi-Arabien gewechselt wird und dann sehr süffisant die Frage beantwortet, ja, wird man denn gar nicht schlechter, wenn man statt in Europa in der Saudi Pro League spielt? Und das haben sie in meinen Augen ganz gut erklärt darunter.
Hör mal zu, hast du einen Vertrag mit den Saudis, dass du PR machen musst oder was? Ich kann man doch anders nicht erklären. Mich interessiert die Liga nicht. Das hat aber nichts damit zu tun, dass ich höchste Achtung für Ronaldo habe.
Kalli, du bist halt Botschafter von Katar und Tobi ist halt Botschafter von Saudi-Arabien. Und ich bin halt Botschafter von Lippstadt. Das ist halt der Unterschied zwischen uns dreien.
Das ist schön. Ich freue mich schon wieder auf Lippstadt. Ich hatte gestern Besuch von einem guten Geschäftsmann, der damals gesagt hat, war das schön dann abends da in der Hotelbar. Da haben wir schön mit dir getrunken, moin. Schön mit dem Matze, seinem Bruder gefrühstückt, der hat total fand das nett, auch dieses Benefizspiel. So, das sind dann auch welche, die schon Moos im Rücken haben, die spielen damit. Aber da freut man sich, dass die alle da sind, da geht's um einen guten Zweck und da geht es nicht darum, dass die anderen sich da die Taschen mit den Millionen voll machen. Ich habe ja nichts dagegen, wenn die Saudis einen nehmen. Oder würdest du ja sagen, ist doch völlig in Ordnung. Aber mich interessiert die Liga nicht. Und jetzt, wenn der Ronaldo als der ältere Papa oder der große Führer da mitspielt und hänge Pepe, haben wir doch bisher gesagt, die werden sich qualifizieren schon mal fürs Achtelfinale. Alle Achtung ist ein Verdienst von den beiden alten Säcken.
Also eine Europameisterschaft, in der Saudi-Arabien nicht mitspielt, kann ich nicht mehr ernst nehmen. Das wird sich hoffentlich in 4 Jahren geändert haben. Ich werde dafür mich einsetzen. Ich muss nämlich jetzt rüber. Der Generalsekretär des Saudi-Verbandes hat mir gerade eine WhatsApp geschrieben. Ja. Er würde gerne verhandeln. Mit mir führen.
Aber ich finde, wenn Australien beim Eurovision Song Contest dabei ist, finde ich das durchaus auch legitim.
Ne? Total, ja, wirklich. Und ich würde auch als Deutschland, also warum auch Deutschland jetzt nicht gerade beim Copa America mitspielt? Ich meine, wir sind doch eine Welt. Ich verstehe es alles nicht.
Ich verstehe das. Ich bin auch Brasilianer im Herzen. Also ich wäre dabei und würde mitmachen. So, Jungs, jetzt brauchen wir aber noch einen Tipp.
Schalker, Dortmunder, Brasilianer.
Abschließend. Tippen wir jetzt nochmal einmal das Achtelfinale, weil wir ja uns erst wieder hören, wenn das Achtelfinale schon gespielt ist. Ja, das heißt, Deutschland, Dänemark, mein Tipp 3-1 für Deutschland. Kalli, was sagst du?
Dänemark, Deutschland. Also ich würde auch, das ist eigentlich der Tipp, den ich auch gemacht hätte. Soll ich 2-1 oder 4-1 sagen? Was nimmst du für einen Tipp?
3-1.
Ja, nee, das habe ich ja. Ich meine der andere. Der Saudi-Experte.
Der andere, jetzt werde ich nicht mal mehr mit Namen angesprochen, so weit ist es du.
Der andere, ja, du bist halt für die Saudi-League, du bist jetzt namentlich, bist du hier nicht mehr geworden.
Der Saudi-Experte, willst du 2 oder 4-1? Ich nehme dann, was übrig bleibt von den zwei Tipps.
Der andere tippt ein 2-0 und freut sich aufs Viertelfinale wann ist denn das dann? Das ist dann nächste Woche Freitag, ne? Ja, genau, gegen Spanien. 2-0. Entspannter Sieg.
Ja, da kann ich nicht. Die 2, die 3 ist weg, sage ich die 4. 4-1, weil du mit Matze den Tipp schon weggenommen hast. Du sagst immer jetzt tippen und nennst direkt deinen Tipp. Ne? Also ich bleibe jetzt da, bleibe bei 4 und hoffe vom ganzen Herzen, dass ich recht habe. Ich glaube, ihr würdet euch ja dann auch freuen. Auch du, Matze. Selbst wenn du dann den gewonnen hättest.
So, am Samstag haben wir außerdem das Spiel Schweiz gegen Italien. Was ist denn da euer Tipp?
Matze, jetzt machen wir noch ein Tippspiel hier, oder was?
Ja, sicher das.
Ja,
Italien gewinnt. Nee, Italien gewinnt nicht, die Schweiz. 2-1 Schweiz.
Gut, 2-1 für die Schweiz? Okay, nee, ich sage 2-3 Italien, sage ich. Obwohl, Italien, diese spielen defensiv, die haben nicht viele Tore geschossen. Ich sage in der Verlängerung 2-1 Italien.
So. Also ich würde dann 2-1 für die Schweiz appellieren, weil ich mir das Ergebnis auch mal wünschen würde, weil die Schweiz das verdient haben, so wie sie spielen, wie sie arbeiten, wie sie damit umgehen. Aber ich kann mir natürlich vorstellen, der liebe Gott würde mir recht geben, aber der Fußballgott oben sagt, komm, lass die Italiener dabei bleiben, die hören dazu.
Dann gehen Kalli und ich Hand in Hand hier im Tippspiel jetzt doch noch aus dieser Podcast-Folge. So schön, das ist auch der Fußball.
Aber halt, Job, ein Spiel können wir zumindest noch schon mal eins. Grob. Ja, da können wir grob schätzen, nur grob. Wir haben den Gegner, der da am Ende jetzt dann rauskommt, noch nicht hundertprozentig. Das entscheidet sich ja heute am Mittwoch. Spanien spielt, ich glaube in Köln sogar, gegen den Dritten der Gruppe A, D, E oder F. Also ja, jetzt, das wäre, da glaube ich, Ungarn, die sind ja schon weg. Theoretisch wahrscheinlich Slowenien könnte es vielleicht sein. Wer ist denn noch Dritter? Holland? Ist Holland Dritter? Holland ist, glaube ich, Dritter. Ja. Ne? Also, ja. Aber die Holländer spielen möglicherweise gegen die Engländer. Also deswegen, aber sag mal, glaubt ihr, dass eine drittplatzierte Mannschaft gegen diese Spanier eine Chance hat? Formulieren wir es mal so.
Sag mal, jetzt tippen wir aber auch gleich noch bei der WM in USA, Kanada und Mexiko. Da wird am dritten Spieltag möglicherweise eine durchschnittliche Mannschaft aus Europa gegen eine sehr gute aus... Da tippe ich auf ein 2-2.
Also ich sage zu Spanien einen Satz, mein großer Favorit. Ich hätte nichts dagegen, wenn sie sich nicht fürs Viertelfinale qualifizieren würden. Aber ich bin sicher, dass sie nach ihrem souveränen 9 Punkte alles geholt, was möglich ist, auch jetzt im Achtelfinale nicht stolpern werden.
So, ja. Spanien kommt. Spanien zieht gegen uns ins Viertelfinale ein. Nur die Holländer wären sehr, sehr spannender, reizvoller Gegner für sie. Aber ich glaube, sie kommen ins Viertelfinale dann gegen Deutschland.
Und bitte helft mir und Olaf dem Flipper, auch ihr beiden, indem ihr beim schlagerparadies.de für unseren Song Wir sagen Dankeschön. Komm, wir feiern die Mannschaft. Einfach mal votet. Wir wollen nämlich auf Platz 1 und da brauche ich eure beider Stimme.
Ja, ich habe ja schon gesungen.
Schlagerparadies bin ich jeden Tag. Also insofern,
ich habe das schon in meinem Nationaltrikot gesungen, was mir der Rudi Völler als Sportdirektor und der Präsident persönlich zu meinem 75. Geburtstag überreicht haben. Und du warst dabei mit Tobi.
Ja.
Weißt du doch. Okay. Und so trage ich das Trikot auch bei dem Song. Kannst du doch sehen.
Ja.
So. Tschüss.
Träumchen. Danke. Tschö.
Alles klar. Tschö, tschö.
Echte Champions XXL ist eine Produktion der Podcast-Bande. Neue Folgen gibt's immer donnerstags, überall, wo es Podcasts gibt.